Wer ist Kurtext? Eine Handvoll Hobby-Schriftsteller trifft sich seit einiger Zeit monatlich in Griesheim bei Darmstadt. Sie schreiben ganz ungleiche Texte, Gedichte, Sketche, Satiren, Geschichten. Nach einem gemeinsamen Essen reden sie über Ideen, Eindrücke, Fiktionen und sprechen über Pläne, Projekte, Poesie. Vom aphoristischen Gedankensplitter bis zum prallen Entwurf paralleler Welten. Weit entfernt von Brauchtum oder gar abendländischen Traditionen. Doch plötzlich stand, wie Weiland in der Feuerzangenbowle, der Einfall im Raum, über Weihnachten zu schreiben. Von sittsam bis garstig sollten die Texte abbilden, was individuelle Sichtweisen hergaben. Entstanden ist daraus eine brillante Sammlung unterschiedlicher Texte zum Schmunzeln und Vortragen für Menschen jeden Alters. Von Mark Mandl stammt die folgende Glosse. Feiern mit der Familie. An hohen Festtagen besucht man Verwandte. Manche freuen sich über die angenehme Gesellschaft, andere sind dankbar, dass wir nur einmal im Jahr Weihnachten haben. Natürlich wird der wandgroße Plasmabildschirm bestaunt und die elektronisch gesteuerte Kaffeemaschine. Mit dem neuen Tablet kann man Filme ansehen, Radio hören, Termine verwalten, E-Mails verschicken, ja, womöglich sogar telefonieren. Der Neffe erklärt der Tante ihren Laptop. Sie erfährt, dass ein digitales Fernsehmodul eingebaut ist und dass sie auf ihrer Festplatte Sendungen aufzeichnen kann, wie bei einem Videorekorder. Sie hatte auch keine Ahnung von der kostenlosen weltweiten Internettelefonie mit Skype, WhatsApp und so weiter und dass das Gerät ein Faxmodem eingebaut hat. Dem Jungen entlockt das, wie er sagt, sauschnelle Funkmodul für Wireless LAN in ihrem neuen Computer ebenso viel Respekt wie die Firewire-Schnittstelle für die Filmkamera. Aber Erwachsene sind manchmal hinterhältig. So wirft die Tante die Mähne ins Genick, schiebt das Kinn nach vorn und fragt scheinbar beiläufig, wie man Firewire denn schreibt. Doch der 12-Jährige denkt nur kurz nach. Er ruft Wikipedia auf und tippt in atemberaubender Geschwindigkeit i.link ein. Sofort erscheint das Wort Firewire. Siehste, wenn du Internet hast, brauchst du dir sowas nicht mehr zu merken.
Hildegard Hillenbrand beantwortet nun die Frage, wo eigentlich das Christkind wohnt.
Wo wohnt denn eigentlich das Christkind? Tag aus, Tag ein, trug Emil Glück seine Briefe aus. Alle Leute in Neutsch kannten ihn. Besonders die Kinder hatten ihn sehr gern. Emil Glück las die Anschriften auf den Briefen, damit er wusste, wo er sie einwerfen musste. "An das Christkind", murmelte er. "Wo wohnt denn das Christkind?" Noch ein Brief an das Christkind und noch ein Brief und noch. Emil Glück war ratlos. So viele Kinder hatten geschrieben. Hoppla, da war ein Brief nicht zugeklebt. Das Blatt segelte leise zu Boden. Briefträger dürfen die Post ja nicht lesen. Als Emil Glück sich jedoch bückte, um den Brief aufzuheben, sah er, aber nur aus Versehen, was darauf stand. »Liebes Christkind«, schrieb der kleine Sven, »bitte, bitte, bitte, schenke mir doch zu Weihnachten eine Eisenbahn.« Da war guter Rat teuer, denn wenn Emil Glück nicht wusste, wo das Christkind wohnt, konnte er die Briefe nicht abliefern und kein Kind in Neutsch bekam zu Weihnachten ein Geschenk. Emil Glück beschloss, den Polizisten Lautenschläger zu fragen. Herr Lautenschläger wusste immer alles, und wenn er etwas nicht wusste, dann fragte er einfach seinen Computer. Herr Lautenschläger war gerade dabei, nach Hause zu gehen, aber für Emil Glück schloss er noch einmal sein Büro auf. Herr Lautenschläger wusste auch nicht, wo das Christkind wohnt. Deshalb schaltete er seinen Computer ein, um dort die Anschriften herauszusuchen. Christiani, Christmann, Christ, murmelte er vor sich hin. Nein, ein Christkind haben wir hier nicht, aber gehen Sie doch zu Herrn Pfarrer Speck, der müsste es wissen. Danke, lieber Herr Lautenschläger, sagte der Briefträger und machte sich sofort auf den Weg zu Herrn Pfarrer Speck. Der schmückte gerade in der Kirche den allergrößten Weihnachtsbaum. Kerzen steckte er darauf und hängte ganz viele Strohsterne daran, kleine, große und mittelgroße. Herr Pfarrer Speck hatte an Weihnachten immer sehr viel zu tun. Für Emil Glück nahm er sich jedoch Zeit. Emil Glück erzählte ihm von seinem Kummer. Herr Pfarrer Speck dachte lange nach. Da fiel ihm ein, was seine Mama immer zu ihm gesagt hatte. »Das Christkind wohnt im Himmel«, sagt er laut. »Dort können Sie die Briefe abgeben.« »Vielen Dank, Herr Pfarrer. Tschüss und ein schönes Weihnachtsfest für Sie«, rief Emil und weg war er. Für Emil Glück war jetzt alles klar. Er musste nur Herrn Flieger, den Flugzeugpiloten, finden. Dann konnten sie zusammen zum Himmel fliegen und die Briefe dort abliefern. Der Briefträger hatte heute Glück, denn Herr Flieger war gerade dabei, einen Rundflug zu starten. Fotos sollte er schießen, ganz viele Fotos von der herrlichen Schneelandschaft von Neutsch, und nebenbei konnten sie bestimmt das Christkind suchen. Also kein Problem, steigen Sie ein, Herr Glück, und schnallen Sie sich gut an, denn ein paar Loopings muss ich schon drehen, damit ich von Neutsch auch Fotos von der Seite bekomme. Das machte Emil Glück doch gar nichts aus. Der war mutig wie ein Bär. Doch als Herr Flieger die Loopings drehte, wurde dem mutigen Emil Glück doch ein wenig flau im Magen. Schließlich war der Film von Herrn Flieger voll und sie konnten endlich auf die Suche nach dem Christkind gehen. Entschuldigung, fliegen natürlich. Herr Flieger flog mit seinem Flugzeug so hoch, dass sie sogar über den Wolken waren. Da schien die Sonne, und unter ihnen sahen die Wolken aus wie dicke, fette Wattebäusche, die über der Erde schwebten. Emil Glück kniff seine Augen zusammen, denn die Sonne blendete ihn sehr. So viel er jedoch schaute, er konnte das Christkind nirgends entdecken. Und so landeten sie schließlich wieder.
»Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte«, sagte Herr Flieger. »Wenn Sie wieder einmal meine Hilfe brauchen, melden Sie sich bitte.«
Emil Glück bedankte sich und ging traurig davon. Er hatte noch einen Brief für Herrn Rektor Bär in seiner Posttasche. Heute gab es Weihnachtsferien. Da musste sich Emil Glück beeilen. Herr Bär saß im Büro der Dorfschule hinter seinem Schreibtisch. Emil Glück überreichte ihm die Post.
»Was haben Sie denn, Herr Glück? Sie sehen heute so traurig aus«, fragte Rektor Bär.
Da erzählte ihm der Briefträger von seinem Kummer.
»Ja, ja«, sagte der Rektor Bär, »da ist guter Rat teuer. Wie kommen die Briefe zum Christkind? Wenn ich nur wüsste, wie. Ich würde Ihnen so gerne helfen, Herr Glück, aber ich weiß nicht, wie. Es tut mir wirklich sehr leid.«
Der Briefträger bedankte sich herzlich, wünschte Rektor Bär ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und ging. Die Schulglocke läutete. Endlich Ferien! Voller Freude strömten die Kinder aus dem Schulgebäude. Da, rums, da war's passiert. Der kleine wilde Paul sauste um die Ecke und stieß mit Emil Glück zusammen, purzelte auf den Boden und dellerte sein rechtes Knie an. Emil Glück hob den vor Schmerz weinenden Paul auf, nahm ihn in seine Arme und tröstete ihn. Schön war das. Der Briefträger war so kuschelig und warm. Paul ging es sofort besser. Auch Paul bemerkte, dass Emil Glück traurig war. Er fragte ihn, warum, und Paul wusste Rat. »Du musst die Briefe vor die Tür stellen«, sagte er. »Du darfst aber nicht linsen. Dann kommt das Christkind und holt die Briefe in der Nacht ab.«
»Ach, so einfach geht das«, wunderte sich Emil Glück. »Tschüss, Paul, und vielen Dank für deinen Rat.«
Gesagt, getan. Kaum war Emil Glück zu Hause, nahm er den großen Sack mit den Weihnachtsbriefen und legte ihn vor die Haustür. Am nächsten Morgen schlüpfte er in seine Pantoffeln und trat, noch im Schlafanzug, vor die Haustür. Brrr, war das kalt. Draußen hat es noch einmal kräftig geschneit. Im frischen Schnee waren einige Vogelspuren zu entdecken. Die Kinder schliefen noch. Nur Kater Murks machte seinen Morgenspaziergang. Emil Glück schaute nach den Briefen. Tatsächlich. Der ganze große Sack war verschwunden. Hoffentlich hatte das Christkind den Sack mit den Briefen mitgenommen. Wenn nun ein Räuber in der Nacht gekommen war und die Briefe gestohlen hatte, was dann? Endlich war Heiligabend. Emil Glück musste an diesem Tag keine Briefe austragen. Er packte sich Essen ein, füllte warmen Tee in eine Thermoskanne, nahm einen großen Sack mit Äpfeln und Karotten mit und stapfte in den Neutscher Wald. Dort behängte er alle kleinen Tannenbäumchen mit Karotten und Äpfeln als Weihnachtsgeschenk für die hungrigen Tiere. Den Vögeln streute er Futter auf einen Baumstumpf. Als der Futtersack leer war, rief er: »Fröhliche Weihnachten, ihr Tiere!« Dann machte er sich auf den Heimweg. Der Schnee knirschte unter seinen Schuhen. Es wurde schon dunkel. Die Fenster in den Häusern waren hell erleuchtet. Emil Glück sah die bunt geschmückten Weihnachtsbäume. Er hörte fröhliche Kinderstimmen, Weihnachtslieder singen. Er sah die erwartungsvollen, leuchtenden Kindergesichter. Als er am Haus des kleinen Sven vorbeikam, hörte er diesen rufen: »Guck mal, Mama, das Christkind hat mir eine Eisenbahn gebracht.« Da lächelte Emil Glück, denn nun wusste er, dass das Christkind den Sack mit den vielen Briefen geholt hatte und alle Wünsche der Kinder erfüllt wurden.
Ellen Eckhart erzählt uns jetzt eine Geschichte aus der Sicht einer Weihnachtsgans.
Die Weihnachtsgans. Vor ein paar Tagen waren wir noch 10 gewesen. Ganz früh ging die Tür auf. Die anderen waren schon zu sehen. Bauer Müller stolperte mit dem Nachbarn herein. Ich konnte diesen Nachbarn noch nie leiden. Der roch so nach Tabak. Ja, Tabak, das kannte ich von meinem Vater. Der hatte einmal so ein trockenes Blatt verspeist. Blitzschnell, bevor die anderen es sehen konnten. Das war sein letztes Blatt. Er schrie laut, lief wie verrückt im Kreis, fiel um und stand nicht mehr auf. Bauer Müller hat dann meinen Vater geholt. Da waren wir noch 9. Heute steht der Bauer schon früh im Stall. Das ist eine Aufregung. Alles läuft und fliegt durcheinander. Er nimmt Emil mit. Bringt er ihn wieder? Keine Ahnung. Ich weine Emil jedenfalls keine Träne nach. Dauernd zückt er mich. Vor ein paar Tagen wollte ich mich in mein Bett zurückziehen, aber es fehlte. Emil und sein Freund hatten es ausgeräumt und überall verteilt. Das sollte ein Spaß sein. Und sie hielten sich hinterher ihre Bäuche vor Gekicher. Aber Mama hat es ihnen gegeben. Sie mussten mein Bett wieder aufbauen. Noch 8 sind wir jetzt. Einer nach dem anderen watschelt nach draußen. Ein feuchter Tag. Wir wollen schwimmen gehen. Der See ist nicht groß. Leider ist er eingezäunt. Aber unter uns wächst schönes, kitzliges Gras. Platsch! Was war das? raus aus dem See, wir fliehen in alle Richtungen. Wo kam denn der Hund her? Eben fliegt er mit Jana im Maul über den Zaun. Der Bauer verfolgt ihn mit seiner Flinte. Piff, paff, hat er ihn erwischt? Jana kommt nicht wieder. Wir sind nur noch 7. Am Abend lassen wir alle die Köpfe hängen. Die sollten wir noch die nächsten Tage hängen lassen. Es schneit. Mama macht ein paar Schritte durchs Gras, nur um sich etwas zu bewegen, meint sie. Bauer Müller kommt eben um die Ecke. Er legt seinen Arm um sie, lässt sie aber gleich wieder los. Martin ist ihm am nächsten. Fest packt der Bauer zu. Martin schreit und windet sich, zwickt ihn. Keine Chance gegen so kräftige Arme. Wo bringt er denn ihn hin? Wieder einer weniger. Zu 6 schlafen wir ein. Nur der Mond dort oben weiß, wie so ein Leben aussieht. Jeder könnte mittlerweile einen Freund zum Kuscheln gebrauchen. Wir rücken näher zusammen. Kalte Luft strömt durch das Loch. Der Bauer hatte es nicht geschlossen. Es riecht nach nassem Fell. Alle sind plötzlich wach, schnattern, etwas schießt zwischen uns, ein Fuchs. Er schnappt nach Heiners Hals und ist auch schon wieder durchs Loch. Heiner zieht er nach sich. Das Tor wird aufgerissen. Bauer Müller steht mit der Flinte da, wir sind ganz aufgeregt. Der Bauer schaut nach draußen, schießt einmal, zweimal, er läuft weg, kommt wieder, verschließt das Loch und das Tor. Zu 5 liegen wir jetzt im Stroh. Warme Strahlen wecken uns. Das ist ein Geschnatter. Jeder muss noch etwas über die Nacht erzählen. Frederik und Luise gehen zu 2 im Schnee spazieren. Am Abend sind wir nur noch 4. Der Bauer hatte Frederik mitgenommen. Kaum dämmert es am Morgen, gehen wir nach draußen. Wir suchen nach Grashalmen. Unter dem Baum gibt es noch genug. Luise ist im Stall geblieben. Sie trauert ein bisschen um Frederik. Das Tor quietscht. Es öffnet und schließt sich wieder. Luise ruft. Hälse heben sich nach oben, senken sich wieder zum Gras. Wir hatten uns an die Besuche des Bauern gewöhnt. Nur ich nicht. Wir sind nur noch 3. Jetzt reicht's. Nichts wie weg hier. Ich bin doch nicht blöd. Der Zaun am See geht an einer Stelle nicht sehr tief. Untertauchen. Luft holen. Durchzwängend nach oben. Geschafft. Zugegeben, am Rücken habe ich 2 Federn verloren. Im Gebüsch bleiben. Da vorne sind viele Bäume. Lautes Geschrei hinter meinem Rücken. Es wird immer leiser. Und jetzt wohin? Wo kommt eine Gans im Winter gut unter? Da vorne beginnt der Wald. Erst einmal immer an den Bäumen entlang. Schritte von Menschen. Ich drücke mich zwischen die Bäume. Es riecht nach Metall, nach dem Pulver vom Nachbarn. Die Menschen gehen vorüber. Gut. Was ist das? Weißes fällt von oben. Wie dicke weiße Blätter fallen die Schneeflocken von oben. Die Bäume verschwinden vor meinen Augen. Aber riechen kann ich gut. Es riecht nach Suppe. Ein Licht erscheint im Flockennebel. Vorsichtig trappe ich näher. Ein kleines Mädchen springt hinter dem Zaun hin und her. Schneeflöckchen, Weißröckchen, singt sie immer wieder. Plötzlich verstummt sie, läuft ins Haus, kommt mit ihrer Mutter zurück. Da, ruft sie und zeigt mit dem Finger in meine Richtung. Die Mutter geht ins Haus zurück. Als sie zurückkommt, streckt sie ihre Hand in meine Richtung. Brot fliegt mir vor die Füße. Lecker! Ich habe Hunger. Da liegen weitere Brotkrumen. Es geht um die Ecke. Ein Tor schließt sich hinter mir. Wo soll die Gans denn schlafen, fragt das Mädchen. Hinten in der Hütte. Dort haben wir noch etwas Heu von Opa. Noch ein Tor schließt sich hinter mir. Aber ich liege im warmen Heu. Das riecht so gut. Ich träume von Jägern und Bauern und von kleinen Mädchen, die meine Federn streicheln. Bei uns gibt es Fisch zu Weihnachten, hatte sie gesagt.
Manche Weihnachtsgeschichten enden erst an Silvester. Hören Sie nun Mark Mandel.
Es waren einmal zwei Geschwister, sie hießen Jonas und Emma. In einer kleinen Wohnung lebten sie zusammen mit ihrem Vater, den sie meistens Dad nannten. Außerdem gab es hier noch eine kleine weiße Katze namens Hexe. Sie hatten auch eine Mutter, die von allen Johanna genannt wurde. Aber sie war im Sommer nach München gezogen, weil sie dort in einem großen Softwarehaus eine bessere Arbeit gefunden hatte als in Darmstadt. Unten im Haus gab es eine kleine Verkaufsstelle, in der der Vater Zeitungen und Getränke verkaufte. Ein Wasserhäuschen, wie man in Hessen sagt. Deshalb verließ der Vater immer schon um 5:30 die Wohnung. Gegen 11 schloss er dann den Kiosk, um erst am Abend wieder zu öffnen. So kam es, dass die Kinder morgens alleine aufstehen mussten, waren sie doch erst 10 und 12 Jahre alt. Unter Emmas Leitung teilten sie sich die Hausarbeit, auch wenn sie fast 2 Jahre jünger war als Jonas. Jede Woche bereiteten sie abwechselnd das Frühstück vor, denn wer gerade nicht dran war, brauchte erst als Zweiter ins Bad zu gehen und konnte so etwas länger schlafen. Um das Mittagessen und Abendbrot kümmerte sich der Vater. Heute war der Silvestermorgen. Beide hatten Ferien. Jonas bückte sich und stellte der Katze einen kleinen Napf mit Thunfischfutter hin. Dann schüttelte er Milch in die beiden Müsli-Schälchen auf dem Tisch. Emma kam aus dem Bad. Ohne Warnung kniff sie ihrem Bruder in den Arm. »Zum neuen Jahr darf man sich doch etwas wünschen.« Jonas erkannte sofort, dass dies überhaupt keine Frage war. »Eigentlich hast du recht«, er zögerte. Schließlich kannte er seine Schwester. »Aber es bedeutet nicht, dass die Wünsche sich erfüllen.« »Doch, man muss allerdings ganz fest daran glauben. Und Johanna hat mir erzählt, dass ich es nur unserer Hexe sagen muss. Sie ist nämlich keine gewöhnliche Katze. Sie kann Wünsche erfüllen.« »Aber nur, wenn man so ein naives Baby ist wie du.« Emma schluckte diese Spitze hinunter. Es ging ihr um etwas anderes. Beides setzten sich. Die Katze sprang auf einen freien Stuhl und hob den Kopf, als wolle sie den beiden zuhören. Emma sagte feierlich, »Hexe, hör zu. Ich wünsche, dass die Mutter wiederkommt.« »Du Problemikerin!« Dass Johanna nach München wechselte, das ging nicht anders, weil wir Schulden haben. Und nur in München gab es eine richtige Arbeit für sie. Außerdem war sie doch an Weihnachten erst hier. Auch wenn sie nichts mitgebracht hat. Ein extra Geschenk aus München hätte ich schon erwartet. Du bist kein Bruder, du bist ein Haben-Wollen-Zombie. Das hat sie doch vorher so mit Dad abgesprochen, dass sie nichts mitbringt. Du hast doch eben selbst gesagt, dass wir knapp bei Kasse sind. Dad sagt, im nächsten Jahr, wenn der Kredit abgelöst ist, dann geht es besser. Aber nur, wenn Johanna in München bleibt, weil es seinen Job woanders nicht gibt. Ach ja, es muss ja nicht gleich ein HoloLens sein für $4,000. Ein 3D-Touchscreen mit 27 Zoll hätte es doch erst einmal getan. Kein Mensch braucht einen 3D-Touchscreen und einen HoloLens für 4000 braucht schon gar keiner. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Das ist eine Spezialbrille für virtuelle Realität. In ein paar Jahren hat das jeder. Das versteht man in deinem Alter noch nicht. Du bist ein Sipp, der gar nichts kapiert. Schieb dir was, Schwester Schnittchen. Ich hätte halt gern, dass Johanna wieder da wäre. Sie nahm die Katze auf den Schoß. Kleine Hexe, du verstehst mich. Nun komm mal runter, Emma. Ich fänd's doch auch gut, wenn wir wieder eine Mutter hätten. Bin aber erwachsen genug zu raffen, dass es nicht anders ging jetzt. Der Kiosk wirft nun mal nicht genug ab. Jeden Tag passieren doch Wunder. Ich glaube, wir müssen uns nur ganz fest etwas wünschen, dann passiert es auch. Ach ja, träum weiter, Schwesterlein. Ich glaube nur, was ich sehe. Hä, und der Zauberer im Zirkus? Den hast du doch gesehen. Konnte der zaubern oder nicht? Das waren Tricks, die er vorgeführt hat. Die haben bestimmt ganz natürliche Ursachen. Wir kennen sie bloß nicht, hat unsere Physiklehrerin gesagt. Und wenn du so alt bist wie ich, wirst du begreifen, dass nur Dinge passieren, die man mit Naturgesetzen erklären kann. Ach, du bist immer so schlau. Aber du verstehst nichts. Sie drohte ihm mit dem Löffel. Unsere Mutter kommt bestimmt nicht wieder, wenn du gar nicht daran glaubst. Wenn ihr wüsstet, dass ich jedes Wort verstehe, dachte die Katze. Sie leckte Emma die Finger. Als der Vater um 11 nach oben kam, saßen die Kinder an einem King-Domino-Brett und spielten. Emma war am Gewinnen. Die Katze lag auf einem freien Stuhl und döste. Heute bleibe ich zu Hause. Geil, warum? Unser Kiosk bleibt zu an Silvester und Neujahr. Dann kannst du ja mitspielen, Dad. Später, erst einmal muss es etwas zu essen geben. Übrigens, für das neue Jahr dürft ihr euch was wünschen. Jonas sprang auf. Bekommen wir es dann auch? Natürlich, weil die Hexe nämlich eine Zauberkatze ist. Ich hab's gewusst, jubelte Emma. Unsere Hexe kann zaubern. Langsam, langsam. Es funktioniert nur unter ganz besonderen Umständen. Erstens, ihr müsst denselben Wunsch haben, alle beide. Zweitens, ihr dürft ihn nicht laut nennen. Drittens, ihr müsst ganz fest dran glauben, dass er erfüllt wird. Und viertens, ihr müsst den Wunsch nacheinander der Hexe ins Ohr flüstern. Später muss jeder die Katze 5 Minuten lang streicheln. Okay, Dad, aber wie bringe ich meine beschränkte Schwester dazu, sich ein HoloLens von Microsoft zu wünschen? Du Raffzahn, du, Emma drohte mit ihrer kleinen Faust. Ruhe! Der Vater nahm die Katze auf den Arm. Ihr dürft gar nicht laut sagen, was ihr denkt. Jeder muss seinen Wunsch denken und erst danach der Katze zuflüstern. Aber so, dass es niemand sonst hört. Ich werde mir bestimmt nicht so ein blödes HoloLens wünschen, der spinnt ja. Wenn ihr euch streitet, bekommt ihr gar nichts. Der Vater reichte immer die Katze. Willst du ihr etwas ins Ohr flüstern? Tu das nur. Ich habe noch nie gemerkt, dass unsere Hexe zaubern kann. Sie ist eine ganz normale, zickige, kleine Katze. Emma reichte ihm das Tier. Sei doch einmal vernünftig, Jonas. Siehst du, wenn du sie ein wenig streichelst, ist sie überhaupt nicht zickig. Da läutete die Türglocke. Johanna kam hereingeflogen, umarmte die Kinder. Den Mann nahm die Katze auf den Arm. Stellt euch vor, ich bin versetzt worden. Ab morgen arbeite ich in Frankfurt. Was hast du denn da in der Tragetasche? Das ist ein HoloLens. Mein Chef hat's mir mitgegeben, damit die Kinder es einmal ausprobieren können.